Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Ein innovatives Herzimplantat, grosse Versprechen und jetzt ein Skandal, der offenbar Menschenleben gekostet hat. Am Unispital Zürich erschüttert ein neuer Bericht die Öffentlichkeit. Im Zentrum steht der Herzchirurg Francesco Maisano und ein sogenanntes Kardioband, das noch vor wenigen Jahren als medizinischer Durchbruch gefeiert worden ist.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Statt an einem Fortschritt zeigen Zahlen ein anderes Bild. Zwischen 2016 und 2020 kommt es zu mehreren unerwarteten Todesfällen. Über 70 Patienten sind unnötig ums Leben gekommen, verursacht durch problematische Eingriffe unter Verdacht auf systematische Fehler. Was genau ist schon schiefgelaufen und was können Patientinnen und Patienten oder ihre Angehörigen in so Fällen unternehmen? Mein Name ist Fabio Schmid und diese und noch weitere Fragen kläre ich jetzt mit Eva Lotte Samuelsson. Sie ist Fachanwältin beim Schweizerischen Anwaltsverband im Bereich Haftpflicht und Versicherungsrecht und hat außerdem ein MAS in Versicherungsmedizin und ein CAS in Medizinrecht. Frau Samuelsson, herzlich willkommen im Durchblick.
Grüezi, Herr Schmid.
Ja, was irritiert Sie am aktuellen Fall besonders?
Mich irritiert eigentlich am meisten, dass es Jahre gebraucht hat, bis ein wirklich unabhängiger und neutraler Bericht die Machenschaften und Vorfälle aufdeckt haben.
Was ist der grösste Skandal an dem Fall?
Ja, eigentlich genau das, oder? Es hat ja einen Whistleblower gegeben, der sich auch intern an die richtige Stelle gewendet hat. Der ist entlassen worden mit Schimpf und Schande. Das USZ hat eine halbpatzige Untersuchung extern in Auftrag gegeben. Ja, es sind immer die gleichen grossen Anwaltsbüro. Die haben ein paar Bagatelldelikte, wenn man es mal so nennen, festgehalten. Aber auf das eigentliche Problem von diesen Behandlungen und Operationen ist überhaupt nicht eingegangen worden. Und der grösste Skandal finde ich eigentlich, dass man heute davon muss ausgehen, dass die Todesfälle eben nicht als außergewöhnlich deklariert worden sind, sondern als natürlich und im Spital, in der Spitalschublade, in den Archiv verschwunden sind.
Der betroffene Arzt Francesco Maisano hat ein Herzimplantat namens Kardioband eingesetzt, das bei Patientinnen und Patienten zu schweren Komplikationen geführt hat. Das ist nicht irgendein Produkt, sondern der Arzt ist selber an der Entwicklung von dem Implantat ja beteiligt gewesen. Jetzt gleichzeitig hat es laut Untersuchungsbericht mehrere Interessensbindungen gegeben und Beratungsverträge mit der Medizintechnikindustrie. Wie außergewöhnlich ist denn so ein Fall, wo ein Arzt gleichzeitig den behandelnden Mediziner, Entwickler und wirtschaftlich mit einem Produkt so in Verbindung steht?
Ich würde das schon als außergewöhnlich bezeichnen. Es gibt weitere Fälle, auch in der Schweiz, wo auch in den Medien waren, zum Beispiel mit diesen Rückenimplantat in Bern. Aber ich glaube, das ist nicht gewöhnlich oder nicht üblich. Es ist außergewöhnlich, aber es ist wirklich schwerwiegend, weil der Professor natürlich ureigene, partikulare, finanzielle, aber auch berufliche Interessen gehabt hat, wo mit eigentlich dem, was er als allerhöchstes wahren hat, nämlich das Patientenwohl, Gesundheit vom Patienten, Heilung, kollidiert. Und das hätte er eben auch müssen klar transparent machen. Und er hätte müssen diesen Patientinnen und Patienten offenlegen, dass es sich nicht um eine Standardbehandlung handelt, sondern dass es sich um einen sogenannten Off-Label-Use oder sogar um eine experimentelle Operationsmethode oder Implantat handelt. Er hätte klar müssen darauf hinweisen, dass das nicht die Standardbehandlung ist. Und es ist mir nicht bekannt, aber ich muss davon ausgehen, dass das systematisch nicht gemacht worden sind und die Patientinnen und Patienten eigentlich im Ungewissen gelassen worden sind, auf was für ein Experiment sie sich einlassen.
Beim USC geht es nicht darum, um einen einzelnen missglückten Eingriff, sondern um Jahr, Warnsignal, interne Hinweise und eben Todesfälle. Wie kann so ein System so lange denn noch weiterlaufen?
Das ist für mich der eigentliche Skandal, dass das Ganze so leicht hat können verduscht werden, indem nämlich die Todesfälle einfach als natürlich und nicht außergewöhnlich deklariert worden sind. Und in dem Sinn eigentlich in keinem Fall bis eben zu dieser vertieften Untersuchung eine wirkliche unabhängige Untersuchung stattgefunden hat. Nur so ist das vertuscht worden. Und mit so einer Kontrollpolitik oder eben fehlenden Kontrolle wird natürlich solchen Experiment oder systematische problematische Behandlungen Tür und Tor geöffnet, weil wenn ein Patient oder eine Patientin auf dem Operationstisch stirbt und Ärzte wissen, oder dass Angehörige nicht an die Wart ankommen, nicht an die Krankengeschichte ankommen, dann ist natürlich die Versuchung gross, dass man ein bisschen mehr als nötig einfach ankreuzelt unter Todesursache natürlicher Tod. Und dann gibt es keine Untersuchung.
Was gilt generell, wenn eine Patientin oder ein Patient oder ihre Angehörigen einen Behandlungsfehler vermuten? Wie kann man da vorgehen?
Das ist in der Schweiz eben sehr schwierig bis fast unmöglich, weil das Bundesgericht verlangt von den Angehörigen, dass sie nachweisen, dass konkrete Behandlungsfehler passiert sind, respektive es müssen wirklich objektive, schwerwiegende Indizien vorliegen. Also, dass die Angehörigen einfach die Wahrheit von der letzten Stunde oder Tag vom Angehörigen erfahren wollen, was mit ihm oder ihr passiert ist, langt nicht, dann kommen sie keinen Einblick in die Krankengeschichte über. Man kann dem vorgreifen, respektive man kann das lösen. Man muss einfach zu Lebzeiten an einem Angehörigen eine Vollmacht erteilen. Dann hat man das Problem nicht. Hat man aber diese Vollmacht nicht gemacht, dann wird es, wenn so ein unerwarteter Tod eintritt, sehr, sehr schwierig. Und da ist die Latte einfach sehr hoch. Und dem folgen natürlich auch Gesundheitsdirektionen, wo die Bundesgerichtspraxis anwenden müssen und darüber entscheiden müssen, ob die Spitalkrankengeschichte rausgeben muss oder nicht. Und wir haben jetzt gerade Fälle im Thurgau, wo uns die Gesundheitsdirektion also relativ mit lapidaren Worten auf den Strafrechtsweg verweist. Und das, finde ich, kann es doch nicht sein, auch für die Ärzte nicht, weil man will ja nicht ohne Not Ärzte kriminalisieren.
Auf den Bundesgerichtsentscheid können wir dann später noch mal detaillierter. Das macht es aber schon auch problematisch, eben wenn man zum Beispiel jetzt einen Arzt verklagen will, oder? Nehmen wir es mal an.
Es ist wie ein Teufelskreis. Ohne vollständige Krankengeschichte können sie selten Fehler wirklich nachweisen. Und ohne objektiv schwerwiegende Indizien, konkrete Indizien, dass und welche Fehler passiert sind, kommen sie nicht an die Krankengeschichte an. Das verunmöglicht eigentlich die Suche nach der Wahrheit und die Suche nach Sachverhalt, was eben mit dem liebsten Angehörigen in den letzten Tagen oder Stunden passiert ist, erheblich. Und das ist ein grosses Problem für die Angehörigen und führt meines Erachtens auch klar dazu, dass die Versuchung halt, Fehler zu vertuschen, gross ist und dass der Weg auch sehr einfach ist für Spitäler und Ärzte. Ich will da jetzt niemandem etwas vorwerfen oder unterjubeln, aber es ist natürlich klar, dass die Versuchung, wenn jemand auf dem Obsttisch zum Beispiel stirbt, halt dann als Todesursache natürlicher Tod anzukreuzen. Und wenn die Angehörigen nicht an die Krankengeschichte ankommen, dann kommt halt nie ans Licht, was wirklich passiert ist. Und da wären wir halt auch wieder zurück beim Maisonfall, oder?
Sagen wir mal, was nützt so in Anführung und Schlusszeichen denn, wenn jemand Recht kriegen von diesen Angehörigen oder Patientinnen, die verstorben sind? Man kann ja das Menschenleben dann nicht mehr zurückholen, obwohl man irgendwie Recht kriegt, oder? Das ist auch immer so ein bisschen schwierig.
Nein, aber es gibt zwei Seiten. Also erstens haben enge Angehörige haben natürlich, wenn der Tod hätte verhindert werden, also wenn Fehler passiert sind, haben sie einen Genugtuungs-, also einen Schmerzensgeldanspruch, also vor allem Kind und Partner und Ehegatten oder Gattinnen. Und was ich aber eigentlich fast noch wichtiger finde, ist, für eine funktionierende Fehlerkultur in einem Spital müssen Fehler adressiert und fokussiert werden. Und wenn das systematisch untergraben wird und außergewöhnliche Todesfälle nicht als das deklariert werden und nicht untersucht werden, dann hat das Einfluss auf eigentlich die interne Policy von einem Spital und auch auf die Haltung und das Verhalten von Ärzten.
Von welchem Ausmaß von Klagen reden wir eigentlich in der Schweiz? Wie viele Fälle gibt es da pro Jahr, wo wirklich dann durchkommen?
Bei Todesfällen, also die Quote, wo das Bundesgericht Klagen respektive sind Beschwerden von Angehörigen gut geheissen haben, die können sie über Jahre an einer bis zwei Händen abzählen. Aber man muss auch sagen, dass ganz, ganz wenige Medizinalhaftungsfälle überhaupt bei der Justiz landen. Auch wenn sie jetzt eben bei außergewöhnlichen Todesfällen eigentlich bei der Justiz respektive bei der Strafverfolgungs- und Untersuchungsbehörde müssten landen, ist das nicht so, dass sehr viele vor Gericht landen. Die meisten werden eingestellt.
Und das ist, die werden eingestellt auch aus Grund von dem, was ich vorher gesagt habe, mit dem Bundesgerichtsentscheid, oder hat das nichts mit dem zu tun?
Doch, das hat auch mit dem zu tun, natürlich, dass in dem Sinn nicht kann nachgewiesen werden, also dass Fehler nicht können nachgewiesen werden. Aber es ist so, dass wenn die Staatsanwaltschaft Indizien hat bei einem außergewöhnlichen Todesfall, dann ist die Staatsanwaltschaft verpflichtet, da weitere Abklärungen zu machen. In der Regel, wenn das Spital einen außergewöhnlichen Todesfall auch so deklariert, dann erfolgt mal ein Kurzgutachten durch das Rechtsmedizinische Institut. Und das ist eigentlich dann das Hauptbeweisstück, ob eine Untersuchung weitergeht oder nicht. Aber eben, es braucht eine Meldung. Das Spital muss den außergewöhnlichen Todesfall melden. Und wir sind wieder beim Fall Maisano. Das Spital meldet, hat jetzt 11 Todesfälle als außergewöhnlich der Staatsanwaltschaft angemeldet. Aber im Todeszeitpunkt offensichtlich nicht. Und wenn die Meldungen eben nicht erfolgen, dann gibt es auch keine Untersuchung und dann gibt es auch keinen Prozess.
Jetzt nimmt es aber recht an Fahrt auf und es ist viel berichtet worden darüber. Was denken Sie, wird in Zukunft passieren? Wird sich da etwas ändern?
Ich bin da nicht so zuversichtlich, nein. Weil die Gesetzgebung und die Rechtsprechung, die bestehen. Und es gibt jetzt, ich denke nicht, dass das Bundesgericht seine Praxis eben zu dem Einsichtsrecht von Angehörigen wird gross ändern. Innerhalb von MUSZ, denke ich, wird das sehr viel, also hat das eine Wirkung. Das hat man ja jetzt auch gesehen mit diesen Rücktritt und mit diesen Pressemitteilungen, dass sie neue interne Memoranden machen oder Kontrollen machen. Aber an unserer Gesetzgebung und an unserer Rechtsprechung ändert der Fall wohl nicht, nein.
Und das ist ja der Bundesgerichtsentscheid, ist ja letztes Jahr im September ist der gefällt worden. Wie war es denn vorher gewesen?
Also, das kann ich jetzt, das ist eine These, die kann ich nicht belegen, das muss ich ganz klar sagen. Aber wir spüren schon eben, dass die zuständigen Gesundheitsdirektionen, wo die Bewilligungen müssten erteilen, dass die Spitäler dafür Krankengeschichten rausgeben, ohne dass man einmal schon eine Strafanzeige oder ein Strafverfahren startet, dass die viel strenger geworden sind, also eigentlich mal primär, egal was man einbringt, ablehnen. Das ist meines Erachtens schon spürbar und das ist Folge von dem Bundesgerichtsentscheid. Und auch die Spitäler haben natürlich auf den reagiert und lehnen mal primär ab in der Regel. Selbst wenn man kann darlegen, dass da Indizien für eine konkludente Vollmacht vor dem Tod gegeben worden ist. Ich kann die Thesen aber nicht belegen, aber ich denke, es liegt auf der Hand, dass natürlich die Spitäler und auch die Gesundheitsdirektionen auf so eine strenge Praxis reagieren und sie auch leben. Das ist auch nicht rechtswidrig. Das dürfen sie auch und müssen sie auch.
Denken Sie, dass jetzt der behandelnde Arzt ungestraft davonkommen könnte?
Es könnte betreffend der eigentlichen Behandlung oder Operation könnte das immer noch möglich sein, ja. Weil wir wissen ja nicht, sind die Patientinnen und Patienten wirklich gestorben, weil eine nicht notwendige oder nicht indizierte Implantation von dem Band erfolgt ist, oder ist der Tod wegen etwas ganz anderem eingetreten, wo auch eingetreten wäre, wenn man das nicht gemacht hätte. Was ich aber schon davon ausgegangen ist, dass es könnte sehr eng werden, weil ich davon muss ausgehen, dass die Aufklärung nicht korrekt erfolgt ist. Und für jeden Eingriff brauchen sie im Prinzip eine Einwilligung von einem aufgeklärten Patienten. Und ein Patient muss wissen, dass er etwas implantiert bekommt oder dass eine Operation gemacht wird, die eben nicht dem herzchirurgischen Standard entspricht. Und ich gehe davon aus, dass das im Fall von Professor Maisano nicht korrekt erfolgt ist, von dem, was man bis jetzt mitbekommen hat. Und das könnte eben auch einen Straftatbestand erfüllen.
Frau Samuelsson, danke Ihnen vielmals für das sehr, sehr spannende Gespräch und das Mitwirken beim Durchblick.
Gern, sehr gern. Ich danke Ihnen.
Wenn dir die Folge gefallen hat und du noch mehr von uns hören willst, dann abonniere uns doch auf Spotify, Apple oder überall dort, wo du deine Podcasts hörst. Dann verpasst du sicher keine neue Folge mehr. Mein Name ist Fabian Schmidt. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.